Euch allen ein herzliches Willkommen und einen guten Morgen. Ich vermute mal, einige werden noch kommen. Die haben etwas Startschwierigkeiten, aber es ist ja auch etwas ungewohnt, am Samstag sich hier zu treffen. Aber ich hoffe, dass sie noch rechtzeitig kommen. Also allen ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über diesen herrlich strahlenden Frühlingsmorgen. Und ich freue mich ganz besonders, Ralf begrüßen zu können und freue mich, dass Uecker auch da ist. Und dass wir von Ralf etwas hören werden. Wir kennen Ralf schon viele Jahre und wir haben ihn schätzen und lieben gelernt. Und ich freue mich, dass er heute zu uns sprechen wird. Und deshalb gleich rein ins Geschehen, Ralf Mühe.
Ja, ich freue mich, bei euch sein zu können. Ihr habt ja den Grundkurs begonnen oder beendet ihn jetzt noch. Und habe das über Thema Gnade. Zur Gnade gehört auch Selbstannahme und die Annahme des Nächsten. Und darum geht es heute. Heute Morgen erstmal um die Selbstannahme und nachher um die Annahme des Nächsten. Ich hatte immer gedacht, früher, ach, was soll das, Beschäftigung mit mir selbst und so. So Psychologenkram und so. Aber ich habe festgestellt, es ist eben doch wichtig. Wir können den anderen immer nur so gut annehmen, wie wir uns selber angenommen haben. Aber man muss erst ein paar Jahre zulegen im Leben an Erfahrung. Hallo, kommt rein, um das zu verstehen. Wir haben noch nichts Wesentliches gesagt und gehört, nur schon ein bisschen getrunken. Ihr seid dazu noch nicht zu spät. Ja, ich stelle diesen Tag unter das Gebet und tu das jetzt. Himmlischer Vater, durch Jesus Christus sagen wir dir Dank, dass wir dich kennen dürfen. Du bist aus der Ewigkeit in unsere Zeit hineingekommen. Wir können dich nicht sehen, aber wir können dich erfahren und das tut gut. Wir können auch erfahren, Herr, wie du uns veränderst, wie du uns zu dem machst, was du dir gedacht hast. Herr, lass uns an diesem Prozess noch weiter lernen mit dir und durch deine Hand. Danke. Du wirst es tun. Amen. Ja, wir sind erlöst, auch erlöst zur Selbstannahme. Wenn wir uns fragen, wie ticke ich eigentlich? Was sind meine grundlegenden Bedürfnisse und Werte, mit denen ich mein Leben organisiere? Kenne ich meine emotionalen Verletzungen, meine seelische Wunde? Auf welche emotionalen Auslöser reagiere ich und wie reagiere ich? Das sind ja alles Dinge, wenn man über die mal nachdenkt, merkt man, das bin ich. Es gibt eine Entdeckungsreise in das eigene Ich. Ich habe gerade eben im Gespräch erwähnt, ich habe mein Leben über 42 Jahre im Spiegel meiner Ehefrau Johanna gelebt. Und als sie weg war, war dieser Spiegel weg. Und ich musste mich neu kennenlernen. Ich fragte mich manchmal, war ich schon immer so? Oder habe ich es noch nicht gemerkt? Warum reagiere ich auf Ulrike anders als vorher und so? Es ist tatsächlich ein Entdecken, ein immer wieder neu erschrecken, was in einem steckt, oder auch Entdecken an Ressourcen, die man vorher gar nicht bemerkt hat, weil man sie nicht brauchte. Von daher, erlöste Selbstannahme hat damit zu tun, dass wir in verändernden Lebenssituationen stehen und wenn wir sie aus der Hand Gottes nehmen, daran auch wachsen und eben nicht zum Scheitern verurteilt sind. So, wie kann ich mit mir selbst im Reinen sein? Ich erkenne zunächst mal die Gegebenheiten. Wo ich sie erkenne oder wo ich zulasse, Erkenntnisse über mich zu bekommen, wo ich in der kritischen Selbstreflexion lebe oder in der Reflexion anderer, erkenne ich, wer ich bin. Unsere Persönlichkeit ist wie der Rohbau eines Hauses. Das Fundament und die drachenden Wände sind gelegt. Das Fundament und die tragenden Wände sind gelegt. Aber man kann immer noch Dinge verändern. Als wir damals in den 80er Jahren bauten, bauten wir ein Haus von der Stange. Es hatte den Vorteil, wir mussten nicht extra einen Architekten bezahlen. Das war alles genehmigt. Aber innerhalb des Hauses haben wir Wände versetzt. Mit 5 Kindern, kleines Haus, haben wir viele kleine Einheiten geschaffen. Und damit das Haus unseren Bedürfnissen angepasst. Zwischenwände eingezogen, Türen versetzt und man kann Dachgauben einsetzen und so weiter. Was bedeutet das auf unser Leben? Grundlegende Dinge sind Gegebenheiten, sind schon gegeben. Dazu gehören Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir sind als Frau oder als Mann zur Welt gekommen. Es gibt auch einige wenige, die dazwischen sind und das auch bejahen müssen. Wir gehören zu einer bestimmten Kultur. Es ist ein Unterschied, ob ich in Hamburg oder in Bagdad geboren bin. Allein die Lebensumstände prägen mich. Auch die vorherrschende Religion, die dann ja oft zunächst mal angenommen, möglicherweise auch wieder abgelegt und gewechselt wird. Wir gehören zu einer bestimmten sozialen Schicht und wir haben ein Potenzial an Intelligenz, an Emotionalität, an Befähigungen und wir haben deutliche Grenzen. Wie viel wir auch immer üben und tun, wir werden nie an unseren Seiten, die schwach ausgebildet sind, das Niveau erreichen, was andere erreichen. Erkennen, wer ich bin, hat damit zu tun, dass ich die ganze Bandbreite erkenne und nicht nur die guten Zeiten, wo die Leute mich loben. Wie gesagt, es gibt Vorgegebenes und es gibt Dinge, die kann ich ändern, zum Teil. Ich habe in mein Lebtag nichts mit Rechnungen, mit Behördensachen zu tun gehabt. Das hat alles meine erste Frau gemacht. Als sie dann starb, musste ich dran. Und ich bin daran gewachsen. Ich habe gemerkt, ich bin nicht so dumm dazu, ich habe einfach keine Übung. Und man kann viele Dinge lernen und kann sie sich aneignen. Von daher sind wechselnde Lebenssituationen immer auch Chancen. Auch wenn wir sie zunächst nur negativ einstufen. Die Frage ist, hat Gott mich mit meinen Fehlern gemacht? Die können wir so nicht beantworten. Fakt ist, dass wir Stärken und Schwächen haben und dass Gott uns mit unseren Stärken und Schwächen liebt, bedingungslos. Er hat uns angenommen und das ist zunächst mal stark. Ich bin geliebt. Das finde ich übrigens auch ein nicht fassbares Geheimnis, wenn Menschen uns lieben, wenn sie uns annehmen, obwohl sie uns kennen. Man kann ja Menschen sehr gut lieben, die man nicht kennt, nicht wahr? Die Indios am Amazonas, die können wir mit Haut und Haaren lieben, wir haben nichts mit ihnen zu tun, nicht wahr? Die spucken uns nicht auf den Teppich, wenn sie irgendwelche Sonnenblumenkerne gegessen haben und so, ne? Das ist kein Grundstück, aber die Nähe, die macht's. Genau. In vielem sind wir Abbild unserer Eltern. Die Mimik, die Bewegungsabläufe, sogar die Art zu lachen haben wir oft übernommen. Ich habe bei der Beerdigung eines guten Freundes, dessen Sohn kennengelernt zum ersten Mal. Und als er lachte, war ich völlig verblüfft. Ich dachte, hey, wir haben den Mann doch eben gerade beerdigt. Nein. Es war das Lachen seines Sohnes, genau wie der Vater. Die gleiche Art, unglaublich. Aber ich habe es auch an mir selbst bemerkt. Ich gehe wie mein Vater und ich reagiere wie mein Vater. Was mir quer liegt, ich habe auch die Eigenschaften, die ich nicht mag, von meinem Vater und von meiner Mutter. Dazu gehören gute Dinge und Dinge, die man durchaus verändern kann. Und sollte. Charaktermerkmale. Meine Mutter war eine große Spötterin und ich bin es auch. Ich bin aber nicht darauf festgelegt zu spotten. Leute, die ihren Sport treiben, die beißende Gedichte schreiben, und dazu gehören ja auch die Gedichte von Wilhelm Busch, ne? Das war kein kleiner Dummer, nicht wahr? Der hat genau gesehen, wo man die Finger in die Wunde legt und hat dann gedichtet. Wahnsinn. Und oft überspitzt mit viel Humor, aber Zynismus und Humor liegen ganz nah beieinander. Es liegt bei uns, was wir aus den Gegebenheiten machen. Also zu sagen, Gott hat mich so gemacht, du musst mich so nehmen, ist zu billig. Oder ich bin halt so. Ja, die Anlagen sind da. Ob wir sie positiv nutzen oder negativ, ist eine Frage der Erziehung oder auch der Verwandlung. Und das ist Gnade. Wir sind, wie wir sind, von Gott geliebt, gemacht, aber wir sind so gemacht, um uns verändern zu lassen. Gott hat ein Ziel, als er uns berufen hat. Und er hatte uns schon vor Augen als vollkommene Menschen, die werden wir erst in der Ewigkeit sein. In Psalm 139 heißt es, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Es ist eine Bitte, die eigentlich auch bedeutet, Herr, zeig mir doch, was in mir ist. Wo wir unsere eigenen Abgründe erkennen, weil Gott uns erforscht, haben wir einen Gewinn. Zunächst nur Frust. Aber der Gewinn ist größer. Ich habe dieses Gebet einmal gebetet und erforsche mich. Und Gott hat es getan und hat mir das Forschungsergebnis vorgelegt. Es war interessant, ich war Mitte 50, als ich eigene Charakterschwächen erkannt habe. Ich habe über mich geweint. Mit Mitte 50 ist man schon ziemlich festgelegt. Aber ich habe beschlossen, an der Stelle lässt du Gott dran. Wir sind nie zu alt, um uns verändern zu lassen. Alt sein bedeutet, sich nicht mehr bewegen, auch innerlich nicht mehr. Aber dazu war ich noch nicht bereit. Heute bin ich dankbar, dass Gott mich mit meinen eigenen Charakterschwächen konfrontiert hat, weil ich konnte Dinge ablegen, die mir sofort als Schuld vor Augen standen. Ich erinnere mich, dass ich als Schüler im Gymnasium eine der am Rand unserer sozialen Gruppe stand. Da habe ich nochmal nachgedreht. Ich wollte ihn fallen sehen. So wie Kinder sind. Unbarmherzig und Freude, wenn es den anderen trifft. Genau das war ich. Und das hat mir leid getan. Meine Worte von damals konnte ich nicht zurücknehmen. Aber ich konnte dem Herrn sagen, es tut mir leid. Und ich sagte, Herr, wenn dieser XY noch lebt, dann segne ihn mit dem Segen, den du hast. Damit konnte ich dann umgehen und es tat mir gut. Es war eine Entlastung meines Gewissens. Erkenne mich, erforsche mich, ist ein Gebet, das wir nur beten sollen, wenn wir bereit sind, ehrlich uns gegenüber zu sein. Aber genau darin liegt eine Chance. Und das ist Gnade. Gnade. Wenn wir erkennen, das bin ich auch, und dennoch uns selber bejahen können. Was bedeutet es mit mir selbst im Reinen sein? Es bedeutet, ich bejahe die Gegebenheiten. Die Gene unterbreiten uns nur ein Angebot zum Leben. Manche Dinge sind genetisch bedingt. Die Körperstatur, manche Leute bleiben völlig, auch wenn sie fasten. Andere bleiben Hungerhaken, auch wenn sie fressen und so. Ne? Das ist manchmal, empfinden wir es ungerecht. Aber diese Gruppierung, schön und unschön, sollten wir nicht vornehmen. Ein Mensch ist so wie von der Grundstruktur. Gut, man kann etwas durch Disziplin verändern, aber grundlegend nicht. Das Schöne ist, wir werden geliebt, wie wir sind. Und deswegen dürfen wir uns selbst auch lieben. Mit der Haarfarbe oder mit der Figur oder was auch immer wir haben. Es spielt letztlich keine Rolle. Die Gene sind vorgegeben und es gibt dann noch eine Prägung durch die Umwelt. Und beides sind Angebote. Es gibt kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und wir vergeuden unsere Kraft, wenn wir versuchen, andere zu werden. Ich habe mir über Jahre starke Minderwertigkeitskomplexe geleistet. Das hatte etwas mit meinem Charakter zu tun und etwas mit der Prägung. Eltern legen einen immer ja auch fest. Leider habe ich das auch gemacht. Wenn man Eltern ist, braucht man nicht lange zu bohren. Wir werden immer ein schlechtes Gewissen haben. Aber wir können das, was wir falsch gemacht haben, bereuen, können darüber sprechen und können die Gegenwart nutzen, um es anders zu machen. Aber meine Mutter hat mich eben auch oft festgelegt, wenn sie sich geärgert hat, durch Flüche oder so. Festlegung. Und daraus können wir heraus. Das müssen wir uns nicht anziehen. Aber wir vergeuden unsere Kraft, wenn wir denken, wir könnten völlig andere werden. Wenn wir sanguiniger sind oder Choleriker oder Phlegmatiker oder, wen habe ich vergessen? Melancholiker, bleiben wir das in der Grundstruktur. Und keine dieser Prägungen sind schlecht an sich. Ich habe meine Minderwertigkeitsgefühle abgelegt, als ich ein Buch von Ole Hallesby gelesen habe, Dein Typ ist gefragt. Da hat er nämlich von allen Charakterausprägungen die Vorteile und die Nachteile, die Chancen und die Gefahren aufgezeigt. Und dieses Ausgewogene, das hat mir geholfen. Und da konnte ich mich annehmen. Meine Eltern haben sicher aus guter Begründung mich oft mit den negativen Seiten meines Charakters konfrontiert. Ich habe noch ein Foto, ein Weihnachtsfoto, wo ich als kleiner Pimpf da sitze, Mund aufmache und alle starren sie auf mich und ich spüre noch die Anspannung. Was wird er jetzt wieder sagen? Nicht wahr? Ich habe oft Dinge gesagt, die kompromittierend waren, die unreflektiert waren, die kindlich ehrlich waren. Kinder reden ja ohne Rücksicht auf Verluste. Als mein kleines Kind an mir hochschaute und der Mutter sagte, oh, was hat der schiefe Zähne, war ich für 3 Tage außer Gefecht gesetzt, ne, mit Minderwertigkeitsgefühlen. Das Kind hat es nicht böse gemeint, das hat einfach gesagt, was Fakt ist, nicht wahr? Wir haben Dinge, die können wir nicht ändern. Aber wir haben wir können mit allem, was wir haben, leben und können es zum Nutzen verändern lassen. Und das ist Gnade, wo die Ressource von außen, wo Gottes Kraft in unser Leben kommt und wo sie uns hilft, aus dem, was vorgegeben ist, das Beste zu machen. Aus einem Choleriker wird kein Sanguiniker, er bleibt Choleriker. Aber wir brauchen Choleriker mit ihrem Durchsetzungsvermögen. Ich gehöre zu den Menschen, die mehr emotional sind. Ich bin himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. Das kann bei mir ganz eng beieinander liegen. Eben noch gelacht, jetzt schon geweint. Dafür kann ich mit den Weinenden weinen, kann mich in sie einfühlen. Hat aber wieder eine gewisse Instabilität. Und der Phlegmatiker ist oft der ruhende Pol. Ich habe einen Kollegen, der ist Phlegmatiker. Ich habe ihn immer für faul gehalten. Nein, er ist bedacht. Wie oft hat er mir aus der Patsche geholfen, wenn ich einen Termin 3-mal belegt habe, weil ich früher einen Kalender hatte für die Tasche, einen Kalender im Büro und einen Kalender zu Hause. Und ich habe immer fleißig eingetragen. Gearbeitet habe ich immer gern und dann merke ich, oh Mann, was hast du gemacht, nicht wahr? Mein Nachteil ist nämlich, ich kann immer nur an einem Ort zugleich sein, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ja, Und dann musste ich sagen, XY, würdest du? Und er hat es gemacht. Ne? Ja. Oder seine Ruhe, wo ich mich maßlos aufgeregt habe, hat er mich wieder runtergeholt. Ne? War ganz ruhig. Klar. Dafür hat er, wenn er Probleme sah, einfach nur gestöhnt. Nicht nur, Ich erinnere mich noch, wir hatten Zelttage und da gab es so ein paar Leute, die standen draußen, haben ziemlich sich laut benommen, waren aber nicht in der Veranstaltung. Er hatte schon längst gesehen, stand da und stöhnte über diese Unpässlichkeit. Ich habe es nach ihm gesehen, war aber vor ihm bei den Leuten und sagte so nicht, entweder geht ihr rein oder woanders hin, nicht wahr? Ich bin ihm zuvorgekommen, habe ihm die Chance genommen. Aber er hätte wahrscheinlich gestöhnt über die böse Welt und Endzeit und so. Und ich bin einer, der schon mal dann zupackt, sich auch natürlich viel schneller den Mund verbrennt. Wir haben alle Chancen und haben alle unsere Risiken. Wir erkennen vor allen Dingen die Risiken, wenn wir unsere Eltern sehen und sagen, so will ich nicht werden. Aber ich kann euch beruhigen, du bist schon so, du weißt es nur nicht, nicht wahr? Als mein Vater starb, habe ich ein paar Klamotten geerbt, seine Unterwäsche habe ich noch Jahre getragen, die habe ich ja nie an ihm gesehen, also habe ich nicht assoziiert, aber seine Jacke, ich zog sie über, die passte, war auch teuer, aber ich habe sie weggelegt, sagte, gib sie weg, ich kann sie nicht anziehen. Es war die Haut meines Vaters. Ich fühlte mich mit meinem Vater, wollte es nicht sein und es zeigte, hey, da hast du ein Missverhältnis noch zu ihm. Aber das zu erkennen war eines, es umzusetzen war ein anderes. Ich habe und ich könnte mir in den Hintern beißen, genau die Eigenarten meines Vaters. Ulrike muss immer wieder darunter leiden, aber sie kennt ja nur mich und sie liebt mich und das ist mein Vorteil. Liebe hebt ein vieles der Unvollkommenheit auf. 1. Korinther 13, die Liebe erduldet alles und so. Ne? Ist ein Geheimnis in der Ehe, in der Freundschaft, in der Gemeinde. Wo keine Liebe ist, dann servieren wir nur ab. Es werden Dinge von meinem Vater kolportiert, über die ich mich echauffiert habe und ich genau so mache. Es ist zum Schreien. Für mich gibt es nur Sekt oder Selters. Dazwischen gar nichts. Ich entdecke mich immer wieder und wenn Ulrike sagt, wie kannst du nur, sage ich, ja, es stimmt, nicht wahr? So bin ich, aber ich will nicht so sein. Und wo wir uns wirklich lieben, sprechen wir die Dinge auch an. Weil Ulrike mich liebt, darf sie das. Weil sie will mich nicht fertig machen, die will nur wissen, warum machst du das so? Und ich finde keine Begründung, weil ich so geboren bin, weil es für mich nur schwarz oder weiß gibt, nicht wahr? Und dann versuche ich wieder Schritte zurückzugehen und den Faden neu einzufädeln. Wie großartig ist es, wenn unser Ich gespiegelt wird in der Gemeinde mit Menschen, die es gut mit uns meinen. In einer Gemeinde mit Menschen, die uns auch mal kritisieren. Die Frage ist, ob die Kritik herunterreißt oder ob sie aufbaut. Kritik, die herunterreißt, brauchen wir nicht. Wenn jemand kritisiert, soll er immer das Ziel haben, warum sage ich das? Mit welcher Absicht? Will ich dem anderen nur mal klar machen, was er für ein Schuft ist? Oder habe ich vor, ihm zu zeigen, wo er schief liegt und sich verändern lassen kann? Das ist auch Gnade. Er löst, um verändert zu werden in der Gemeinschaft der Heiligen. Christsein war von Anfang an auf Gemeinschaft hin ausgelegt und nie ohne Gemeinde. Wenn Leute eine Umkehr zu Gott, zu Jesus machen und sagen, aber ich muss nicht jeden Sonntag zur Kirche rennen, haben sie in gewisser Weise recht. Sie können auch zur Kirche fahren oder laufen, aber sie brauchen die Gemeinschaft in der Kirche, in der Gemeinde, dort, wo man verbindlich, nicht unverbindlich, miteinander lebt. Natürlich gehen einem die Leute auf den Keks. Natürlich, weil jeder seine Schwäche mitbringt. Aber auch daran können wir reifen. Denn auch die Unvollkommenheit des anderen ist wie ein Schleifstein für uns. oft merke ich ja an der Unart des anderen, wie unbeherrscht ich bin oder wie schnell ich kritisiere oder wie ich Leute abschreibe oder so, ne? Das liegt uns ja auch da. Wir reagieren zwar nur, aber eben auch sündig. Ja, die Eigenschaften der Eltern. Wenn du fragst, wo liegen meine Charakterschwächen, dann denke doch einfach mal darüber nach, was hat mich an der Mutter maßlos gestört oder am Vater? Was ging mir quer den Hals runter? Und dann können wir sicher sein, ein Teil davon wird auch in unserem Leben sichtbar sein. Es gibt ein Gleichnis, das unwahrscheinlich ungerecht daherkommt. Da heißt es in Matthäus 25, Vers 14 bis 15, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Sklaven zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dabei war er streng demokratisch, jedem den gleichen Teil, würden wir sagen, aber in der Bibel steht, so wie es ihren Fähigkeiten entsprach. Angela Merkel ist etwa im gleichen Alter wie ich, aber die hat eine ganz andere Verantwortung. Aber ich wollte ihre Verantwortung nicht tragen. Ich sage mir, wie hält die Frau das aus? Ständig kritisiert zu werden und ein Problem gelöst, schon reißt das andere auf. Ne? Wenn diese blöden Minister nicht wären, könnte sie viel besser leben. Wenn es die Staaten nicht gäbe, sie könnte besser leben. Aber genau dafür, das ist ihr Job. Mit Ministern und Staaten und so weiter. Natürlich hat sie Schwächen und die werden aufgezeigt. Aber das zu tragen, das ist auch Gnade. Das ist auch eine Berufung. Und wir müssen nicht Dinge uns aneignen wollen, die wir nicht können. Ich habe manche meiner Pläne und Träume nicht verwirklichen können. Und ich habe immer gedacht, ich scheitere. Heute im Rückblick sehe ich, es ist gut. Es ist gut, dass Gott mich so geführt hat, wie es ist, weil es meinen Gaben entspricht. Als Gott mir nach der Ausbildung an einem biblisch-theologischen Seminar x-mal die Tür zuschlug, wo ich mich beworben habe, habe ich diejenigen gehasst, die mich verhindert haben. Oft waren es in Gemeinden nur Einzelne, die den Mühe nicht wollten. Und ich dachte, wenn der nicht wäre, und habe sie gehasst, weil sie mein Glück im Weg stand. Im Rückblick habe ich erkannt, diese Leute waren Werkzeuge in Gottes Hand. Er hat sie gebraucht, damit ich das tue, was mir liegt. Und oft sehen wir im Abstand viel besser, was uns zunächst nur Kummer macht. Jeder von uns ist an irgendwelcher Stelle schon gescheitert und wüsste genau, wer daran schuld ist. Solange wir mit uns hadern und mit Gott, weil er uns so gemacht hat, so blöd, werden wir den anderen nie annehmen können. Wo wir aber dahin kommen zu sagen, nein, dieser Job war definitiv nicht für mich. Gott wird es gut gemacht haben, werden wir auch den anderen nicht hassen müssen. Darum ist eben Selbstannahme schon das erste Thema. Auch Häuser sind unterschiedlich. Da gibt es armselige Hütten und es gibt Hochhäuser. Es gibt Häuser in Städten, es gibt Häuser im Land. Und die Häuser stehen für uns in unserer Unterschiedlichkeit. Und jeder für sich hat seine Chance. Und jeder von sich ist in ein Umfeld gestellt worden, in das Gott uns stellen wollte. Wenn ich Geld hätte, wenn ich mehr Intelligenz hätte, wenn ich dort wohnen würde und so weiter. Dieses Wenn sind Träumereien. Die Realität sieht anders aus und Gott will in unsere Realität hineinkommen. Gott will unsere Persönlichkeit gebrauchen, aber solange wir mit uns selbst hadern und uns ablehnen, kann er uns nicht gebrauchen. Als ich damals in meiner Phase der Minderwertigkeitsgefühle, ganz legt man sie nicht ab, aber großenteils, war, habe ich einen Deal gemacht. Ich sagte, Herr, ich werde in die Verkündigung gehen, denn ich habe als Redakteur angefangen, hinterm Schreibtisch schreiben, das konnte ich, reden nicht. Und ich sagte, Herr, wenn ich diesen Pazzani anschaue, der redet wie ein Maschinengewehr und mich, ich als Pfälzer mit der schweren Zunge, nicht wahr? Ich kann noch nicht mal richtig Milch aussprechen, nicht wahr? Das klingt, wie wenn es mit SCH geschrieben wird und anderes mehr. Und sagte, ich mit meiner schweren Zunge, Herr, ich kann nur so reden. Und Gott wollte, dass ich so rede. Nicht meine perfekte Syntax, sondern meine Art, wie ich bin, das will er gebrauchen. Und das hat mir Frieden gegeben über meine Unvollkommenheit. Und dass eine Frau aus Hamburg mich heiratet als Süddeutscher und das erträgt, finde ich das stark. Ich bin ein durch und durch beschenkter Mensch. Und wenn ich hier und da und dort eingeladen werde als Referent, denke ich, ist ein Wunder. Ist ein Wunder, wenn Gott doch was bewirkt durch mich. Nein, so denke ich nicht mehr. Aber es war für mich ein Punkt, eben zu sagen, so bin ich, Herr. Aber Gott will mich, will dich genau so gebrauchen, wie du bist. Mit deiner Eigenart, mit deiner Begrenzung. Denn auch durch deine Begrenzung wirst du ein Zeugnis Gottes sein. Wenn du viel zu groß bist als Frau oder viel zu dick als Mann oder viel zu dumm, um deiner Meinung nach irgendwas zu bewegen, wirst du denen Mut machen, die an der gleichen Stelle ihre Probleme haben. Wie viele Leute vermitteln mir, ach, es tut mir so gut, dass zum Beispiel, wenn ich erzähle, dass von meinen 5 Kindern 4 keine Christen sind. In guten Gemeinden spricht man darüber nicht. Und ich sage es, warum? Es ist nicht mein Bier. Und das, was an mir lag, habe ich mit meinen Kindern und mit Gott besprochen. Es ist bereinigt. Und so möchten, und dann haben Menschen Mut und sagen, ach, es tut so gut. Ich fühle mich immer als Versager, als Mutter, als Vater und so. Aber ja. Wir holen Menschen dort, wo wir Schwächen haben, ab mit deren Schwäche und können sagen, hey, du kannst aus deiner Schwachheit etwas machen. Schau mich an oder schau diesen an. Biografien, wo wir merken, mit welchen Leuten Gott Geschichte macht. Viele Biografien sind ja sehr geschönt. Ich habe am Anfang meines Glaubenslebens sicher einen Meter Biografien gelesen. Ich habe diesen Meter genommen, habe ihn in die Mülltonne geleert, weil es Biografien des 19. Jahrhunderts waren. Die Leute wurden alle mit wie Engel geschildert. Ich dachte, hey, die waren früher alle anders. Da habe ich von Missionaren gelesen, die bei Tisch gebetet haben. Die Kinder hingen ihnen an den Lippen und sie wollten auch dem Heiland nachfolgen. Ich dachte, hey, wo bist du eigentlich? Wenn du selbst eine Andacht machst, drehen sie ihre Augen nach oben und signalisieren, muss das denn sein, nicht wahr? Und wenn sie nach oben hin schön fromm guckten, haben sie unterm Tisch getreten und ihren Krieg im Untergrund geführt. Das war meine Wirklichkeit. Und ich dachte, mit diesen Helden des Glaubens kommst du nicht mich, hab die Dinger in die Tonne. Vater, ich sag Tonne und Vater, nicht wahr? Ich hätte sie auch aufbewahren können, aber Sekt oder Selters. Wenn wir uns annehmen, wenn wir sagen, so ist es, haben wir die Chance, uns verändern zu lassen. Die Frage ist, ob wir uns verändern lassen wollen. Es geht nicht ums Können. Das Können ist ein Job, den Gott macht. Das Wollen, das ist nämlich unser Ding. Ich will mit den Gegebenheiten Neues gestalten. Ich entscheide mich für Neuerung. Man mag über Psychologie denken, was man will. Manche Leute verteufeln sie, aber es gibt einige Dinge, die sind nützlich. Ich habe mal ein Jahr lang Psychologen gelesen, die ganze Bandbreite. Die haben ja alle was an der Klatsche, nicht wahr? Jeder. Aber jeder hat das, wo er eine Schwäche hat, dran gearbeitet. Das macht sie wieder sympathisch. Aber mir hat die Psychologie geholfen mit einem Kunstwort, das ich mir eingeprägt habe und das ich die Leute lehre. Es heißt Mazurka. Es setzt sich zusammen aus verschiedenen einzelnen Worten, Kunstworte, ne? Uno ist ein Wort oder Fiat, ne? Oder so. Fiat, Uno und so. Ja, Mazurka. Setzt sich zusammen aus Mühe, das ist das schönste Wort, die anderen kommen da nicht gleich. Ausdauer, Zeit, Opfer, Kosten und Anstrengung. In der Psychologie wird der Wille eines Menschen anhand dieser Kriterien gemessen. Bist du bereit, die Mühe auf dich zu nehmen, dich zu verändern zu lassen? Bringst du die Ausdauer mit? Denn Veränderung gehe nicht von heute auf morgen. Was wir über Jahre getan haben, wird nicht von heute auf morgen weg sein. Leute bitten mich immer wieder, für sie zu beten. Und ihre Vorstellung ist, wenn ich frage, was erwarten sie von unserem Gespräch? Ich will dies und das weghaben. Ich sage, die Chancen stehen gut, wenn sie das wollen. Aber gehen sie davon aus, dass es ein Prozess ist. Eine Gewohnheit, die ich über Jahre hatte, lege ich nicht von heute auf morgen ab. Es braucht Zeit. Wiederum Psychologie, man rechnet Lebensalter durch 2, dann zieht man die Tage, die wir brauchen, bis eine neue Gewohnheit zur eigenen Gewohnheit wird. Nehme ich mal das Alter von Ulrike, dann braucht sie 24 Tage, um neue Gewohnheiten. Oder habe ich was falsch gesagt? Kleiner Scherz. Soll das zumindest werden. Genau. Mazurka. Wenn ich das den Leuten sage, nehme ich ihnen überhöhte Erwartungen an das Gebet. Durch Gebet können wir um Dinge beten, die wir nie erreichen würden, aber Gott will, dass wir wollen. Ist uns schon mal aufgefallen, dass er durch eine Halle geht am Teich Bethesda, die gebaut wurden, um die Siechenden und Kranken hier zu pflegen. Und dann geht er zu jemand hin und fragt ihn die ungewöhnliche Frage, willst du gesund werden? Hey, hallo, was wird jemand wollen, der über Jahrzehnte in so einer Halle liegt und davon träumt, mal nach Haiti zu fahren, in der Hängematte zu liegen und zu surfen, nicht wahr? Willst du gesund werden? Er wollte, dass er andere wollte. Und der Mann hat sich im Grunde schon aufgegeben. Willst du? Wenn ich Leute frage, ob sie wollen, muss ich sie damit konfrontieren. Es braucht Ausdauer. Du wirst immer wieder eine Bauchlandung machen. Du wirst immer wieder versagen. Du musst den Mut haben, auch Rückschläge in Kauf zu nehmen. Es kostet Zeit. Wenn wir uns entschieden mit dem Herrn zu leben, müssen wir die Entscheidung treffen, okay, das muss ja irgendwie sichtbar werden. Ich lese die Bibel jeden Tag und dann legen wir selbst fest, dafür können wir etwas anderes nicht tun. Da müssen wir vielleicht ein Fernsehprogramm ausfallen lassen oder irgendwas. Wir haben eben nur 24 Stunden. Es kostet Zeit. Wenn wir es nicht wollen, dann werden wir dazu nicht bereit sein. Es kostet Opfer. Es kostet vielleicht auch Geld. Manche meiner Entscheidungen haben mich bares Geld gekostet. Ich habe mich mehrfach in meinem Leben gegen meinen finanziellen Vorteil entschieden. Ich könnte hier und da und dort Geld abgesandt haben. Ich will es nicht, weil ich ein reines Gewissen höher achte als Geld. Geld ist ausgegeben, dann ist es weg. Ein reines Gewissen ist etwas, was mich bis in die Ewigkeit hinein vor Gott anders dastehen lässt. Anstrengungen, ja, es kostet auch Anstrengungen. Der Unterschied zwischen Wunsch und Wille ist, dass dem Wunsch das Durchsetzungsvermögen fehlt. Ich kenne eine ältere Dame, die wünscht seit Jahren, ihr Haus zu verkaufen, das ist nur noch eine Bruchbude. Aber sie will es nicht. Sie wünscht sich und sie sagt immer, ich bete darum, dass jemand mein Haus kaufen will. Und ihre Töchter sagen, dann setz doch eine Anzeige in die Zeitung. Das will sie aber nicht. Weil wenn sie eine Anzeige in die Zeitung setzt, kommen Leute und wollen das Haus kaufen. Das will sie aber nicht. Nicht wahr? Sie wünscht sich nur, will aber nicht. Menschen wollen frei werden, aber sie wollen die Kosten nicht tragen. Menschen wollen sich verändern lassen, aber den Prozess der Veränderung nicht durchmachen. Eine Frau rief mich, weil ihr Mann spielsüchtig war und ich sollte den Dämon der Spielsucht austreiben. Und ich sagte, das werde ich nicht tun. Es gibt keinen Dämon, zumindest konnte ich keinen erkennen. Aus dem, was ich hörte, war, dass der Mann schlechte Gewohnheiten hatte, dass er einen Lebensablauf hatte, der das begünstigte. Und dort setzte ich an. Ich fragte, ob er das will. Nein, das will er nicht. Dann sagst du, dann will ich auch nicht beten. Ich bin doch nicht blöd zu beten, damit er nachher sagt, Gebet ist für Elefants, das nützt nichts, nicht wahr? Dann wird Gebet und Gott nur belächelt oder verspottet. Ja, Mazoka. Die Dinge, die wir verändern wollen, kosten uns etwas. Und an manchen Dingen übe ich mein Leben lang, andere habe ich schneller drauf. Auf jeden Fall brauchen wir die Gemeinschaft mit Menschen, die uns stützen. Und das ist auch Gnade, dass wir Menschen haben, die uns unterstützen. Menschen haben, die den Mut haben, auch Dinge zu sagen, die unangenehm sind. Ich habe als Tourleader in Israel eine Verabredung gehabt mit Johannes Gerloff. Und es hat nicht funktioniert. Wir waren in diesem Kibbutz, wo er reden sollte. Die an der Rezeption wussten nicht, ob der überhaupt da war. Ja, das Gerloff nie gehört. Ich sagte, aber er ist da und ich habe eine Verabredung und so weiter. Und ich bin sowas von ausgerastet. Bah. Meine erste Frau. Später haben wir uns doch getroffen und ich war so auf 180. Meine erste Frau ist mir nicht von der Seite gegangen, weil die wusste, wenn er jetzt einen Mund aufmacht, da gibt's Kleinholz. Und ein Teilnehmer merkte das und als ich gerade lautstark mich beklagt habe, legte dieser Mann seine Hand um meine Schulter und sagte, Ralf, das ist ein verletztes Ego. Ganz lieb hat er das gesagt, hat mich gedrückt und ist weggegangen. Der sagte das, ich schaute ihm nach und ich wusste, das ist mein Freund. Das ist ein Mann, der mich mag, weil er mir das gesagt hat. Ich bin nachher auf ihn zu und sagte, es war so wertvoll. Du hast genau den Nagel auf den Punkt getroffen. Er konnte nicht wissen, dass mein Ehrgeiz geknickt war. Ich bin kein großer Organisator und es war etwas, was ich selbst organisiert hatte. Ohne Reiseleiterin, ohne ich selbst. Und dann misslingt es. Es war zum Schreien. Und natürlich, ich konnte von mir selber nicht bestehen und war verletzt. Ja, genau. Dort, wo wir den Leuten mal zeigen wollen, wie wir sind und dann versagen, das ist richtig schmerzhaft. Er hat es erkannt, das ist ein Ego und damit hat er mir den Weg gezeigt, Dinge ablegen zu können. Wir müssen Dinge in die Tonne kloppen, aus unserer Biografie, aus unserer Art und immer wieder. Ich entscheide mich, gängige Gepflogenheiten aufzugeben. Aber nur dann, wenn ich ehrlich bin vor mir und vor Gott. Nur dann, wenn ich meine Schwächen bejahe und wenn ich Neues gestalten will. Solange ich sie leugne, passiert gar nichts. Oft kann aber auch eine Gemeinschaft hinderlich sein. Familientraditionen. Als ich zum Glauben kam, habe ich mir eine Bibel gekauft, habe darin gelesen, habe sie im Bücherregal stehen gehabt. Das war für meinen Vater ein rotes Tuch. Der sah die Bibel, er starrte und brüllte, wir sind schon katholisch, wir brauchen so ein Buch nicht, nimm es raus. Ne? Und so, ne? Das Buch musste aus dem Regal. Klar, wir hatten unsere Religion und ist immer ja auch bestätigt worden, bis hinein zum Tod. Er ist als Bruder im Herrn gestorben, weil er einen Taufschein hatte, eine christliche Ehe und vermutlich, weil er niemanden umgebracht hat. Und so. Aber Familientradition und ich habe mich entschieden, zum Christsein gehört. Die Beziehung zum Herrn. Es reicht nicht, kirchliche Rituale abzuspulen und sie zu sammeln in einer Mappe, um sie zu zeigen, Herr, ich bin getauft oder sowas. Ne? Es brauchte Mut, es brauchte Entschlossenheit und ich war entschlossen, diesen Weg zu gehen, weil ich ihn erkannt habe als den einzig Richtigen. Mit Religion habe ich nichts am Hut, aber mit dem Herrn, mit Beziehung. Gemeindliche Traditionen. In der Gemeinde, in der ich bisher zu Hause war, war es Tradition, zu Jugendlagern ein paar Kästen Bier mitzunehmen. Wenn die Kinder dann in ihren Zelten lagen, haben die Leiter Bier gesoffen. Eine Generation junger Leute hatte den Entschluss gefasst, wir lassen die Kästen Bier zu Hause, wir machen das diesmal anders. Die Alten waren wie vor den Kopf gestoßen und eine derer, die vor Jahren selbst Jugendleiterin war, hat diesen Jugendleitern die Bierkästen nachgefahren mit dem Auto, reingepackt und nachgebracht. Ne? Ihr Problem war nicht, dass sie kein Bier tranken, ihr Problem war, dass sie es gemacht haben und die nicht und sie sich kritisiert fühlte. Das Problem, das Leute mit uns haben, ist oft ihr eigenes schlechtes Gewissen. Ist oft, dass sie ihre eigene Biografie nicht bejaht haben oder gepflegt haben. Meine Biografie ist ja auch nicht astrein, aber ich habe sie vom Herrn gebracht, soweit ich das weiß. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich alles, aber nach und nach. Aber wo wir mit uns selbst nicht im Reinen kommen, nageln wir den an. Der soll gefälligst auch so ticken, sonst kritisiert er mich. Mein Vater hat mir das auch gesagt. Du kritisierst uns ja. Was wirfst du uns vor? Ich sage gar nichts, werfe ich euch vor. Ich lebe einfach nur Glauben in der Verbindlichkeit mit Gott, mehr nicht. Ne? Das war für ihn unfassbar. Ja, alle handhaben es so. Es gibt gemeindliche Dinge, die wir für fromm halten, die aber nur, oder die nicht mehr passen oder so. Wenn wir nicht den Mut haben, selbst Entscheidungen zu treffen, werden wir immer in diesem Flow an Gewohnheiten sein. Erich Fromm, er war orthodoxer Jude, kennt sich also bestens in bestens in den Schwächen gemeinschaftlichen Lebens aus, schreibt ein Buch über Mut zur Freiheit. Und er sagt, viele glauben, dass sie ihrer eigenen Überzeugung folgen, aber im Grunde sind sie nur sozialisiert. Sie tun, was alle tun. Mir ist das mal deutlich geworden an einem Beispiel. Meine Zwillingsschwester hat einen Wellensittich zur Pflege bekommen, weil die Leute in Urlaub sind. Dieser Wellensittich ist bei den Leuten nie aus dem Käfig gelassen worden. Die sagte, ihm schenke ich die große Freiheit, er darf in meiner ganzen Wohnung fliegen. Die hat die Tür aufgemacht, der Vogel kam nicht raus. Also hat sie ihn zum Glück gezwungen. Sie griff in den Käfig rein, schnappte sich den Vogel, der sich wehrte und pfiff vor, so, holte ihn raus, setzte ihn oben drauf, so jetzt flieg. Was macht er? Auf dem schnellsten Weg zurück in den Käfig. Ne? Dort fühlte er sich sicher. So ist das, wenn wir von Gewohnheiten leben, wo wir Gewohnheiten nicht mehr hinterfragen, wo wir nicht den Mut haben, selbst Entscheidungen im Licht Gottes zu treffen oder aus Erkenntnis. Und wir sind dann festgelegt. Ich würde sagen, es sind zwar nur 2, 3, 4 Seiten, wir machen hier mal eine kleine Pause, ein bisschen Kaffee trinken, Kaffee abgeben und machen dann gleich weiter. So 15 nach und dann können wir wieder besser zuhören, vielleicht auch Luft reinlassen. Frische Luft ist keine Sünde, denke ich. Ne?
Ja.